So, wir haben jetzt Ostersonntag. Man möchte so munkeln, was bedeutet überhaupt Ostern? Was ist überhaupt da passiert? Vor 2000 Jahren ging an einem ersten Tag der Woche Sonntag eine Frau namens Maria aus Magdala und auch die andere Maria früh morgens ans Grab Jesu, einen engen Freund, der gestorben ist. Sie wollten sich um den toten Körper kümmern. Und ich lese vor aus Matthäus 28, 5 bis 9. Der Engel wandte sich an die Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hatte. Kommt her, seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen sie, die Frauen, vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie gerade gesehen und erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Die Predigt, die Jörg jetzt halten wird, ist an dem Text Offenbarung, Kapitel 1, Vers 18 orientiert. Und sie heißt...
Stellt euch einmal folgende Szene vor. Ich war mir ganz sicher, der Haustürschlüssel ist in meiner Hosentasche. Aber ich hatte vergessen, dass ich heute eine andere Hose angezogen habe. Deswegen befindet er sich nun im Haus und die Tür ist zu. Ohne Schlüssel komme ich nicht rein. Meine Frau ist auf der Frauenfreizeit, sie kann mir nicht helfen. Und alle Personen, die einen Ersatzschlüssel haben, sind nicht erreichbar. Komisch, so denke ich mir, dass solche Situationen immer am Samstagabend oder Sonntag passieren, also am Wochenende. Und ich denke mir, die Schlüsseldienste haben einen besonders guten Rat zu Gott, dass sie immer dann ihre Aufträge bekommen. Und ich darf wieder bezahlen. Nur um in mein eigenes Haus zu kommen. Dennoch bin ich sehr erleichtert, als der Schlüsseldienst endlich nach einer gefühlten Ewigkeit da ist. Aus Erleichterung wird aber ein schnelles Entsetzen. Mit roher Gewalt, also nicht mit Fingerspitzengefühl, wird das Schloss aufgebrochen, dann neu ein neues flink eingebaut. Die Rechnung für diesen Spaß, der mir überhaupt keine Freude bereitet hat, kommt empfindungsmäßig noch viel schneller als die Helfer. Was soll ich dazu sagen? Herzlich willkommen, ihr Schlüsselverlierer oder ihr Liegenlasser. Herzlich willkommen, der ihr manchmal in eurem Leben vor verschlossenen Türen steht. Herzlich willkommen all diejenigen, die sich in einem Raum gefangen fühlen, ganz allein dort sind und einfach keine Möglichkeit haben, da herauszukommen, weil niemand ihnen aufschließt. Herzlich willkommen, wenn es heute von Jesus heißt, wenn der Schlüsseldienst dreimal klingelt. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Er ist die Tür zum Leben, zum ewigen Leben. Und so hat es einmal Johannes festgehalten in seinem Evangelium, Kapitel 10, Vers 9. Da sagt Jesus Christus: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus Christus ist die Tür. Egal, wo du dich befindest, egal, welche Lebensprobleme dich welche Lebensprobleme dich belasten, egal wie sehr du dich gefangen fühlst, klein gehalten oder verloren bist, wenn du dich auf Jesus Christus einlässt, dann öffnet sich dein Leben. Warum? Weil er die Tür ist. Und weil er die Tür ist, darf und muss bei dir nichts mehr verschlossen sein. Dreimal hat Jesus bei Petrus angeklingelt, der in seiner Scham und Schuld gefangen war. Und dann hat er ihn neu beauftragt, ihm die Türen zum Leben, zu einem neuen Lebensabschnitt geöffnet. Und niemand und nichts durfte sie mehr schließen. Der Wochenspruch aus Offenbarung 1, Vers 18 steht heute in den Losungstext. Das habe ich nicht gewusst. Ich hatte einfach nur den Eindruck, ich soll darüber predigen. Auferstehung heißt, hey, mach nie wieder deine Türen zu. Deine Herzenstüren, halte sie nicht verschlossen, sondern sei so mutig und öffne sie. Lass es ziehen, deine Ängste, deine Zweifel und Sorgen. Ja, sie dürfen ausziehen aus deinem Herzen, sodass du frei bist. Aus- und eingehst. Das ist ein Bild der Freiheit. Und dass du Weide findest. Also Leben mit Qualität. Leben, das deine Bedürfnisse zufriedenstellt. Leben, das dich erfüllt mit der Nähe Gottes, mit Gott selbst. Jesus hat nämlich die Schlüsselgewalt. Und zwar über Tod und Hölle. Und darüber wollen wir heute und werden wir ein wenig nachdenken, was das bedeutet, dass da jemand gibt, der diese zwei Schlüssel in seiner Hand hat, über den Tod und über die Hölle. Er lässt uns wissen in der Offenbarung 1, Vers 18, fürchte dich nicht. Oh, hörst du, habe keine Angst. Lass es deinem Herzen zu, habe keine Angst, fürchte dich nicht. Egal, was jetzt kommt und wer da kommt, fürchte dich nicht. Denn ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 3 Tage war Jesus wirklich tot. Daran gab es überhaupt keinen Zweifel. So viele Augenzeugen waren dabei. Nein, er ist tot. Aber dann wird auf einmal das deutlich, was er immer von sich behauptet hat. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Deshalb blieb er nicht tot, sondern er nahm den Schlüssel des Todes und des Totenreiches in seine Hand. Und damit wird deutlich, dass was Jesus gelebt und geredet hat, ist keine Theorie. Es ist auch keine geistliche Umdeutung irgendeines Ereignisses, sondern es ist eine Realität. Und heute sagt er uns neu, oder vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben hinein, ich möchte etwas mit dir tauschen. Dein altes Leben gegen ein völlig neues Leben. Dein Leben gegenüber mein Leben. Und ich baue das alte Schloss und deine inneren Mauern, dein Tresor oder Kühlschrank, mit dem du dein Herz permanent schützt, vor weiteren Verletzungen, vor Irritation und Überforderung. Hey, ich werde dieses Herz öffnen. Ich baue es aus. Ich tausche es aus gegen ein völlig neues Herz. Das ist meine Absicht. Und so merkt ihr, wenn wir heute über Auferstehung predigen, dann geht es nicht darum, dass wir irgendwelche Bibeltexte meditieren, sondern es geht heute darum, dass wir diese Aussage, diese Realitäten ganz persönlich für uns in Besitz nehmen, es ergreifen und den Mut haben, nochmal neu uns zu öffnen. Ich bin schon lange mit Jesus Christus unterwegs und ich merke, ich selbst habe es immer wieder nötig, das Herz zu öffnen und sagen, Herr, ich will, dass du reinkommst. Ich will, dass du es erfüllst, weil das Herz ist mein Leben und ich möchte, dass es dein Leben in mir ist. Da, wo Jesus Christus hineinkommt, So sagte es, wird etwas leicht, da wird etwas befreit. Also hoffe ich, dass wir so mutig sind und unser Herz ihm heute hinhalten. Und wenn er es öffnet, wird es zum Segen für viele andere Menschen werden. Warum? Weil ich selbst gesegnet bin. Deswegen kann ich etwas weitergeben von dem, was ich habe. Aber gleichzeitig neben der Freude, die das freisetzen darf, die Osterfreude, das Osterlachen, gibt es gleichzeitig auch das Erschrecken, das Zusammenzucken. Wenn Jesus dich auferweckt, kann auch dich das erschrecken. Wie meine ich das? Du wirst auf einmal dich selber sehen, ohne dass du eine Maske trägst. Schonungslos, ehrlich, aufrichtig darfst du dich anschauen. So wie Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist, macht er, wenn er dir begegnet, auch dein unerlöstes Wesen für dich sichtbar. Das, was noch nicht freigesetzt ist, das, was noch nicht heil ist. Und das kann erschrecken. Jesus hat zu Recht diese Schlüssel in der Hand. Und Gott sei Dank hat er sie in der Hand und nicht jemand anders. Er hat diese Vollmacht. In den Zeiten, wovon wir jetzt diesen Bibelvers herhaben, trug der Herr des Hauses, manchmal war es auch die Frau, den Schlüssel oder den Schlüsselbund ganz sichtbar am Gürtel. Das war ein Zeichen der Würde und auch der Macht. Es war das Zeichen, der Träger dieses Schlüssels hat in diesem Haus zu bestimmen. Er hat das Sagen und er hat den Zugang zu allen Räumen in diesem Haus. Er hat den Schlüssel, ist also eine Amtsbezeichnung und gleichzeitig auch eine Dienstbezeichnung. Jesus hat diesen Schlüssel. Er ist der Schlüsseldienst für uns Menschen. Was bedeutet das? Er hat die Macht, Menschen aus dem Fluch des Lebens herauszuholen. Er hat die Macht, uns heute felsenfest das Himmelreich zuzusprechen und in uns freizusetzen. Er hat die Macht, uns zu seinem Eigentum zu machen. Diese Macht haben wir nicht, aber er hat sie. Jesus hat die Macht, uns aus dem Tod zu lösen, und der Tod hat keine Macht mehr, hat nicht mehr das letzte Wort. Warum? Weil Jesus den Schlüssel des Todes in seiner Hand hat. Er hat den Schlüssel für sich erworben, durch seinen Tod am Kreuz. Und dort passiert, genau an diesem Kreuz, passiert diese wunderbare Verwandlung von alt in neu. Es ist vollbracht, es ist erledigt, es ist zum Ende gebracht, heißt es dort im Griechischen. Mein Leben für sein Leben, damit nun sein Leben mein Leben ist. Wenn wir also morgens früh aufwachen und wieder einem Berg voller Sorgen, Bedrückung, Ängste stehen, dann dürfen wir diesen Herrn Jesus Christus ansprechen, weil er die Schlüssel hat. Sprechen wir doch einfach mal mit Jesus über das, was uns bedrückt, belastet und bindet, weil er den Schlüssel hat. Er kann etwas öffnen, was uns bindet, was uns fesselt. Das ist die Freude, die wir dann hinausrufen dürfen. Jesus hat den Schlüssel. Er ist die Auferstehung und er ist das Leben. Wer die Schlüsselgewalt hat, für den sind Mauern, Zäune und Schlösser kein Hindernis mehr. Vielleicht hat mich das Wort aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 18, deshalb so tief angesprochen, weil es nicht bei der Traurigkeit und dem Schmerz von Karfreitag beginnt, also von dem Sterben am Kreuz. Die Offenbarung fängt an, wo die Evangelien aufhören. Es ist fast wie ein Fanfarenstoß, wie ein göttliches Blitzlichtgewitter. Es streicht alle Angst und alle Sorgen durch und zeigt Jesus Christus als den Sieger, der sagt, es ist vollbracht. Oder nach seinen Worten, ich war tot, zweifelsfrei. Ich war tot. Aber schaut doch mal, ich bin lebendig. Und das nicht nur für einen Moment, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sein Sterben und seine Auferstehung sind real. Und es bedeutet das, was es wirklich ist, Jesus Christus lebt. Deswegen können wir ins Gespräch mit ihm kommen. Er kann zu uns reden und wir dürfen mit ihm reden. Gleichzeitig, ein neuer Gedanke, hat sein Sterben auch eine geistliche Dimension. Am Kreuz wird das Problem der Trennung gegenüber Gott ein für alle Mal erledigt, gelöst. Mit der Auferstehung bestätigt sich alles. Jesus hat Recht gehabt mit seinem Anspruch, mit seinen Predigten vom Reich Gottes, mit seiner Selbstdarstellung. Er ist und bleibt die Auferstehung und das Leben. Er hat ja den Schlüssel über den Tod und auch über die Hölle. Aber wenn ich das so lese und wahrnehme und mir Gedanken darüber mache, klingt das für mich so unnahbar. Also zu mächtig und zu eigenartig. Ist Jesus Christus jetzt der Sensemann? Der Bestimmer über Tod und Leben? Und wie kann ich als sterblicher Mensch ihm dann begegnen? Was ist ihm gegenüber erlaubt und was verboten? Und kann ich so locker mit den Händen in der Tasche einfach zu ihm kommen, ihm, der alle Macht im Himmel und alle Macht auf Erden hat? Was macht diese Wahrheit, die Jesus von sich weitergegeben hat, mit mir? Wer die Offenbarung weiterliest, kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass Jesus so als eine Art Terminator auftritt, der Angst und Schrecken um sich breitet. Da werden Posaunen geblasen und Schalen ausgeschüttet und eine Katastrophe nach der anderen passiert. Das Entsetzen und die Gewalt werden freigelassen. Aber der Schein trügt. Jesus hat die Gewalt in der Hand, also die Schlüssel. Aber das, was er dort freilässt, kommt nicht von ihm. So ist es meine Erkenntnis. Er setzt das frei, was des Teufels und des Menschen Werke sind. Es ist die Folgen eines Lebens ohne Gott. Wenn ich ohne Gott leben will, dann wird dieses Chaos passieren, was wir in unserer Welt Tag ein und Tag aus erleben. Niemand würde Krieg führen, der an Jesus Christus, den Friedenfürst, glaubt. Niemand würde einen Menschen hassen, wenn er von der Liebe Gottes berührt ist. Niemand würde irgendwo eine Ausbeutung betreiben, aufgrund dessen, damit er noch reicher wird, wenn er weiß, dass Jesus für uns arm geworden ist. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Also ist das, was Jesus Christus aufschließt, nichts anderes als das, was vom Teufel kommt und was von uns kommt. Die Folgen, die wir selbst verbockt haben. Jesus schließt das auf, was der Teufel bis dato unter Verschlusssache verborgen gehalten hat. Und dann arbeitet der Teufel mit einem Werbetrailer, der uns das Blaue vom Himmel verspricht. Aber was die Hölle auf Erden ist. Aber weil das so schön kaschiert ist und ein super Film ist, sagen wir alle dazu Halleluja. Gut, dass das da ist. Aber er ist ein Lügner. Er ist ein Gauner und Betrüger. Und er täuscht uns Menschen. Er ist ein Zerstörer und ein Dieb. Aber Jesus, er ist es, der Macht hat. Die Schlüssel sind in seiner Hand. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber noch immer steht diese Frage für mich im Raum: Wie kann ich als sterblicher, begrenzter, schwacher, schuldiger Mensch diesem allmächtigen Gott begegnen? Und an dieser Stelle kommt die Textlesung zum Tragen. Es ist immer hilfreich, dass wir in der Bibel Menschen haben, die diesem Auferstandenen begegnet sind. Und die Art und Weise, wie das geschehen ist, kann uns auch eine Tür öffnen, wie wir ihm begegnen dürfen und können. Maria, die Mutter von Jesus, und Maria Magdalena, sie begegnen dem Auferstandenen. Den Text haben wir ja bereits gehört. Die Frauen, fassungslos vor Staunen und voller Freude, verloren keine Zeit, als ihnen die Engel begegnet sind und liefen vom Grab weg, um die Auferstehung Jesu den Jüngern zu erzählen. Und auf diesem Weglaufweg stellt sich Jesus ihnen in den Weg und er hält sie an. Aber nur für eine ganz kurze Unterbrechung. Versetzt euch einmal in die Szene hinein. Jesus wurde unter den Blicken und dem Johlen und dem Hohn und dem Weinen von ganz Jerusalem wie ein Verbrecher ans Kreuz genagelt und hingerichtet. Dann wird sein Leichnam in ein Grab gelegt. Alle Hoffnungen, die in Jesus gesetzt waren, waren damit zerplatzt. Jesus, doch nur ein Aufschneider, auch ein Lügner, aber eben nicht Gottes Sohn, nicht der Christus. All das, was er gesagt und prophezeit hat, waren nur leere Worte, ein Hauch, der nichts bewirkt. Jesus ist ein Gescheiterter, ja sogar ein Verfluchter aus Judensicht. Also hatten doch alle seine Freunde auf den Falschen gesetzt. Enttäuscht und verzweifelt waren sie nun. Und dann hören sie es 3 Tage später, Jesus ist auferstanden. Jesus hat den Tod überwunden, er lebt. Was würdet ihr als Jesus nun diesen 2 Frauen sagen, die gerade vom Grab weglaufen? Welche pathetischen, überzeugenden, überwältigenden Worte würdet ihr wählen, als er ihnen nun in den Weg tretet? Was lesen wir? Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude. Da haben wir wieder beides zusammen. Das Erschrecken, das Unfassbare, das Irritierende und gleichzeitig die Freude. Ja, ja, es muss stimmen. Und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, also habt jetzt mal Acht, was passiert. Da begegnet ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Jesus sagt ihnen nichts anderes wie, seid begrüßt. Ist das nicht eine Spur zu oberflächlich, zu emotionslos? Die Frauen waren doch am Boden zerstört. Sie liebten Jesus, sie haben ihn vermisst und sie kommen zum Grab, der Stein ist weggerollt und plötzlich erscheint ihm dieser Jesus. Er war gekreuzigt, er war gestorben, er war begraben, aber jetzt können sie ihn wieder anfassen, berühren, ihn vor sich sehen. Warum kommen jetzt nicht wunderbare Predigten über die Auferstehung? Warum erzählt er ihnen nicht etwas und schmeißt sich ihnen um den Hals? Sag ich bin's. Nein, es findet kein Jubelruf und kein Halleluja rauf. Es kommt nicht, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es kommt nur ein einfaches, seid begrüßt. Warum macht Jesus das? Meines Erachtens, weil er ein Menschenkenner ist und weiß, dass jetzt empathische, große Worte noch gar nicht greifen können. Zu viel Irritation, zu viel Ohnmacht, zu viel Hilflosigkeit ist da. Alles so zeitlich dicht passiert, unglaublich zusammengerafft. Seid gegrüßt. Im Original bedeutet das, das ist die Grußformel, die man so am Tag hatte, wenn man sich begegnet. Also es ist einfach so ein Hallo. Also einfach nur so ein Hallo. Was habt ihr euch denn gedacht? Ich habe es euch doch gesagt. Also dieser Jesus, der alle Macht hat, begegnet den Frauen und begegnet uns. So einfach alltäglich. Hey, hallo, habt doch keine Panik. Es ist alles okay, ich bin es. Hey, hallo, atmet tief durch. Und dann lauft aber los. Sagt es den anderen. Kann es sein, dass er uns das nicht heute aussagt? Meine Freunde, hallo, geht los und erzählt, dass Jesus lebt. Nicht hier in der Gemeinde, da in eurer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Geht los. Damals hat er es ganz praktisch gemeint. Hey, geht los und erzählt, dass Gott gesiegt hat und nicht der Kaiser, nicht Pontius Pilatus, nicht die Hohenpriester, nicht der geifernde Mob. Nicht der Hass hat die Oberhand behalten, sondern die Liebe Gottes hat über den Tod triumphiert. Erzählt es! Und dann fange ich darüber an, nachzudenken, ja Jörg, wie mache ich das denn heute? 2000 Jahre später, von Jesus zu erzählen. Wie kann ich von ihm erzählen und wie will ich es wirklich? Furcht, Angst und Freude liegen auch bei uns so nah im Herzen. Mein Fazit: Jesus verdeutlicht, dass man bereit sein muss, etwas zu opfern. Wenn die Dinge einmal so werden sollen, wie sie sein sollten. Jesus verdeutlicht, dass man bereit sein muss, etwas zu opfern, wenn die Dinge einmal so werden sollen, wie sie sein sollten. Er opferte sich, damit die Tür zum ewigen Leben aufgestoßen wurde. Jesus starb, damit das ewige Leben, also Beziehung zu Gott, für immer möglich wird. Und ist es nicht so, dass die Nachfolger Jesu Christi anfangen zu begreifen? Wenn das neue Leben kommen soll, da muss etwas Altes in mir sterben. Selbstsucht, Angst, die mich klein hält, Gier, das sind nur drei Begriffe, die Folgen von Sünde aufdecken, von Beziehungsstörungen. Aber was ist dann daran die gute Nachricht, wenn ich auf einmal sterben muss und etwas opfern soll, loslassen soll? Die gute Nachricht ist, dass Jesus der Mann Gottes ist, wie es keinen zweiten auf dieser Welt gibt. Der wie kein anderer gelehrt hat, wie kein anderer geliebt hat. Der sich den Menschen, egal wie arm, schwach oder benachteiligt sie auch sind, sich ihnen immer wieder zugewandt hat. Er schließt keinen aus, weil er ein Aufschließer ist. Und seine Liebe hat es ausgehalten, sich verhöhlen, sich foltern, ans Kreuz nageln zu lassen. Und seine Liebe hält auch dich aus. Egal, wie du über ihn denkst und wie du über ihn redest. Egal, wie frei dein Herz ihm gegenüber ist oder wie verschlossen. Und er möchte das eine von dir, dass du es lernst, seinen Herzschlag zu hören. Deswegen ist er der Mann Gottes, der den Schlüssel hat über Tod und über die Hölle. Er hat ihn, beide Schlüssel an sich genommen. Nicht um diese Türen zu verschließen, sondern um sie zu öffnen. Er will sie öffnen, weil in deinem Leben so viel Tod und so viel Hölle enthalten ist, dass es mal Zeit wird, dass da Durchluft kommt. Dass der Mief mal rauskommt und die Frühlingsluft der Auferstehung in dein Herz überwältigen wird. Dieser Blütenduft, der soll sie in deinem Leben breit machen. Deswegen muss er das aufschließen. Er öffnet also die Türen. Die Türen, die dich wieder beziehungsfähiger machen. Er öffnet die Türen zu den Räumen, die dich bisher immer klein gehalten haben. Er ist auferstanden und er will, dass du aus- und eingehst und richtig gutes Leben findest. Er ist das Licht der Welt und er kommt hinein. Er muss die Türen dafür öffnen. Diese Türen des Todes, der ja bekannt ist für Schatten, für Dunkelheit, um sein Licht dort hineinzubringen. Das geht nicht bei verschlossenen Türen. Und deswegen klingelt er an deinem Herzen. Wenigstens 2-3 Mal, heißt es einmal in einem Text im Alten Testament. Er will es sagen, hallo, ich bin es. Ich kann und will dir helfen. Ich kann und will dich retten. Ich kann und will dich befreien. Ich will in dir leben. Ich will, dass das Reich Gottes nicht nur mitten unter uns ist, sondern mitten in deinem Leben ist. Da brennt mein Herz für, dafür schlägt es. Aber eines werde ich niemals machen, auch wenn ich alle Macht im Himmel und alle Macht auf Erden habe. Ich bin kein Schlüsseldienst, der ein Herz gewaltsam aufbricht. Ich bin kein Schlüsseldienst, der dir Gewalt antut. Diesen Schlüssel besitze ich nicht zu deinem Herzen. Den hast nur du. Und ich achte, ich respektiere, ich liebe und ehre dich. dass ich dir niemals missbräuchlich mit dir umgehe. Es geht um Liebe, es geht um Beziehung und deswegen geht es um Vertrauen. Du hast den Schlüssel zu deinem Herzen. Und wenn du mir diesen Schlüssel gibst, wenn du dein Herz öffnest, dann werde ich kommen. Vorher nicht. Das ist also sein klitzekleines Problem, dass er so gerne dich verändern möchte. Aber er respektiert es, wenn du sagst, heute nicht mit mir, morgen auch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn die Zeit dafür reif ist und du weißt es in deinem Herz, diese Zeit wird nie kommen. Weil wenn du so zusammengeschränkt lebst, im Dunkeln, kann nichts Neues entstehen. Also, ob wir heute so mutig sind und nochmal uns weit öffnen, sind wir so mutig, diesen Schlüsseldienst anzurufen, Jesus Christus, ich brauche dich, rufe mich an in der Not und ich werde kommen und dich retten und du wirst mich dann preisen. Das ist der Code 5015. Was ist der Code deines Herzens? Bist du bereit, deine PIN-Nummer ihm zu geben? Dass er das Recht hat, dein Herz zu verändern? Jesus bricht nie ein. Aber eins weiß ich, bei ihm musst du nicht bezahlen, wie ich einen Schlüsseldienst bezahlen muss. Er hat bezahlt. Aber das, was er von dir erwartet, ist, dass du etwas opferst. Und dieses Opfer ist, dass du ihm dein Herz gibst. Dass du sagst, hier bin ich. Du willst mir ein neues Herz geben, deswegen lasse ich los. Ich wage Vertrauen und ich fange an zu lieben, weil Hoffnung mich auch motiviert, dass du es kannst, weil du über den Tod und die Hölle das Sagen hast. Und eins weiß ich, da wo du ihm das Herz öffnest, und ich bin überzeugt, dass wir das alle immer wieder nötig haben, ihm dieses Herz so hinzuhalten. Und ich weiß, wenn wir es das tun, dann freut sich Jesus total darüber. Weil ein Herzenswunsch, sein Herzenswunsch, geht neu in Erfüllung. Wir lassen diese Gedanken ein bisschen nachklingen und tun das mit einem Lied. Ein Lied, das so ein bisschen die Geschichte von Jesus Christus, was er getan hat, wozu er bereit war, was ihn das gekostet hat und worüber er sich freut, aus meiner Wahrnehmung sehr gut beschreibt. Das Lied wird über YouTube angezeigt. Ihr dürft es einfach nur in euer Herz hinein singen lassen. Wenn ihr wollt, singt ihr auch mit, wie es euch passt. Siehst du das Lamm dort auf dem Thron?
Siehst du das Lamm in jener Nacht, sein Blut an Türen angebracht, es rettet vor des Todes Hand, das Volk kann ziehen in See. siehst du das Lamm dort an dem Kreuz, bezahlt den höchsten Liebespreis. Es trägt die Last der ganzen Welt von Leid und Schmerz.
Es soll ihm keins verlieren.